Für sehr viele Christen und besonders für jene, die den Glauben nur ziemlich von weitem kennen, sieht es so aus, als wäre das Kreuz zu verstehen innerhalb eines Mechanismus des beleidigten und wiederhergestellten Rechts. Es wäre die Form, wie die unendlich beleidigte Gerechtigkeit Gottes mit einer unendlichen Sünde wieder versöhnt würde. So erscheint es den Menschen als Ausdruck einer Haltung, die auf einem genauen Ausgleich zwischen Soll und Haben besteht. Zugleich behält man das Gefühl, dass dieser Ausgleich dennoch auf einer Fiktion beruht. Man gibt zuerst im Geheimen mit der linken Hand, was man feierlich mit der rechten wieder entgegennimmt. Die unendliche Sühne, auf der Gott zu bestehen scheint, rückt so in ein doppelt unheimliches Licht. Von manchen Andachtstexten her drängt sich dem Bewusstsein dann geradezu die Vorstellung auf, der christliche Glaube an das Kreuz stelle sich einen Gott vor, dessen unnachsichtige Gerechtigkeit ein Menschenopfer, das Opfer seines eigenen Sohnes verlangt habe. Und man wendet sich mit Schrecken von einer Gerechtigkeit ab, deren finsterer Zorn die Botschaft von der Liebe unglaubwürdig macht.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir servieren heute einen weiteren Gang. Es ist etwas schwierig gewesen in der Küche, sich darauf zu verständigen, wie wir diesen Gang eigentlich nennen wollen. Aber wir nennen ihn jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen. Wozu das Kreuz?
Ja, man könnte sich jetzt natürlich fragen, ist das jetzt der Hauptgang oder war es das letztes Mal schon? Ist das jetzt das Filet Mignon oder ja?
Ich würde sagen, es ist die Soße, die das letzte Mal gefehlt hat. Oder weil das letzte Mal haben wir von allem so gesprochen, als wäre es völlig selbsterklärend, dass dieses Kreuz jetzt den ganzen Kosmos, die ganze Welt, unser ganzes Gottesverhältnis ändert. Und heute müssen wir uns vielleicht mal fragen, ja, aber stimmt das überhaupt? Also was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Was hat das vielleicht sogar mit der Kirche zu tun, dass da vor 2000 Jahren einer gekreuzigt worden ist, von dem man sagt, er hat dann wieder gelebt?
Ja, genau. Also so sind wir ja auch aus der letzten Folge herausgekommen. Ganz am Schluss haben wir gesagt, Jesus ist nicht nur verurteilt und hingerichtet worden und gestorben, sondern er ist nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes ist er auferstanden. Das hat quasi dann die Jesusbewegung losgetreten und offensichtlich haben Menschen eben in der Auferstehung von Jesus nicht nur die Bestätigung Jesu gefunden als des von Gott gesandten Gottessohnes, sondern sie haben eine Hoffnung für ihr eigenes Leben drin gefunden. Und das ist
für die ganze Welt.
Und für die ganze Welt, ja.
Und zwar die Welt, die vorher war und die Welt, die sein wird und die Welt, die kommen wird. Ist schon eine Verrücktheit, die man erklären muss. Aber Manu, bevor wir das tun, müssen wir ein bisschen Ordnung schaffen auf dem Teller. Wir haben wieder ungenießbares Zeug drauf und es ist kein geringerer als Josef Ratzinger himself, dessen Text ich gelesen habe zum Eingang zu dieser Episode, der uns davor warnt. Und das ist ja schon eindrücklich, wenn er sagt, und man wendet sich mit Schrecken von einer Gerechtigkeit ab, deren finsterer Zorn die Botschaft von der Liebe unglaubwürdig macht und das mit dem Kreuz verbindet. Und worum geht es denn? Was ist denn diese Kreuzesbotschaft, die so pervertiert, so falsch wirkt, dass sich der Mensch, wenn er anständig bleiben will, vom lieben Gott abwenden muss?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Vulgärform dessen, was der berühmte Kirchenlehrer Anselm von Canterbury entwickelt hat. Das hat man auch Satisfaktionslehre genannt oder die Lehre vom Sühnopfer Jesu. Und es ist noch nicht einmal das, was Anselm wirklich gemeint hat, ziemlich sicher. Aber das geistert bis heute herum und ist so in der Volksfrömmigkeit, in der christlichen Volksfrömmigkeit Öffentlichkeit, je nachdem, sogar sehr, sehr prominent vertreten, dass man sich das irgendwie, den Mechanismus irgendwie so vorstellt, Gott liebt den Menschen, ist aber von dessen Rebellion und Sünde zutiefst gekränkt, zutiefst angepisst, erzürnt, und er funktioniert nach dem Prinzip der Gerechtigkeit. Es muss irgendwie ein Ausgleich stattfinden.
Das ist das, was Ratzinger Soll und Haben genannt hat.
Genau. Oder?
Also quasi, es ist ein Buchhaltergott und er sagt, hey Mensch, du steckst so tief in der Kreide, jetzt musst du bezahlen.
Ja.
Und dann sagt der Mensch, oh, ich kann es nicht bezahlen.
Ich habe die Mittel dazu gar nicht. Und dann kommt quasi Gott selber und schickt seinen Sohn, um die Zeche zu bezahlen. Und er, genau, eben in der ganz bizarren oder pervertierten Form, lässt Gott dann seinen Zorn am Sohn aus, um dem Menschen wieder gnädig gestimmt zu sein, und hat es quasi nötig, buchstäblich Blut fließen zu sehen, um in Vergebungslaune zu kommen.
Genau. Und das macht eigentlich aus dem Gott, den wir bis jetzt vorgestellt haben in den ganzen Folgen, also diesem liebenden, engagierten Gott, der sich selbst aufs Spiel setzt, ja, für den Menschen, für die Menschheit, macht das einen ziemlich mühsamen, kleingeistigen Buchhalter, der dazu noch schreckliche sadistische Neigungen hat.
Ja.
Und jetzt ist mir einfach etwas wichtig, wir können das hier nicht diskutieren, aber das ist natürlich nicht Anselm von Canterbury,
ja,
aber das ist eine Art der Wirkungsgeschichte, die sein Cur Deus Homo, also warum ist Gott Mensch geworden, dann angenommen hat und die tatsächlich sehr, sehr verbreitet ist. Also diese Idee, wir stecken in so tiefer Schuld, nur Gott konnte diese Schuld ausmerzen, er hat sie ausgemerzt und jetzt steht uns quasi die Brücke zu Gott wieder offen.
Ja.
So wird das erzählt. Bis heute ist es sicher nicht nur eine Randerscheinung. Und das ist besonders tragisch, weil es eigentlich wirklich den Kern des Christentums verkennt und pervertiert. Also der Kern des Christentums besteht ja darin, dass es damit aufräumt zu sagen, oh, wir brauchen religiöse Praktiken und Rituale, mit denen wir die uns zürnende Gottheit beschwichtigen können.
Mhm.
Also wenn man sich so vorstellt, Urzustand des Menschen quasi, es kommt ein furchtbares Gewitter, du sitzt in deiner Höhle, ich sitze auch in der Höhle, und dann fangen wir mal an, irgendetwas zu stammeln, was jetzt die Naturgottheiten beschwichtigt oder sowas. Mhm. Das ist ja das, was klassisch Religion ist. Und da kommt ja das Christentum mit einer radikal anderen Idee in die Welt,
ja,
und sagt, nein, es ist genau umgekehrt. Es ist nicht der Job von uns Menschen, die Gottheit zu beschwichtigen, sondern es ist die Welt, in der wir sind, die Realität, in der wir sind, in der Gott uns sagt, hey, ich bin schon beschwichtigt, der Weg zu mir steht offen, alles, was es dafür braucht, habe ich gemacht.
Ja, und in der Gott alle Hebel in Bewegung setzt und keine Hürde zu hoch und keine Distanz zu weit ist für diesen Gott, um sich dem Menschen wieder anzunähern. Also das ist, genau, diese Zuwendung Gottes, die in der Schöpfung zum Ausdruck kommt, die zieht er durch die ganze Geschichte durch,
ja,
und kommt in Jesus zur äußersten Zuspitzung, wenn er mitten unter die Menschen kommt, dass er ist. Es gibt doch diesen jüdischen Theologen Joshua Abraham Heschel, der gesagt hat, das ist die kürzeste Definition Gottes, wie er ihn quasi kennt oder wie er ihn eben aus der hebräischen Bibel entnimmt. God in the search of man. Gott auf der Suche nach dem Menschen. So,
ja, und dazu passt ja auch diese andere ganz kurze Formulierung, wenn es darum geht, eben zu verstehen, wie das gehen soll, dass die Menschen mit Gott versöhnt sind. Das heißt, Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt.
Ja.
Also ist ganz klar, derjenige, der etwas tut, der aktiv ist, das ist der liebe Gott. Und es ist nicht der Mensch, der als Schuldner irgendwas zu stammeln hat und jetzt da einen vorschicken muss, der dann geschlachtet werden kann quasi.
Ja.
Ja, also Vielleicht einfach mal das vom Teller räumen und gut abwischen, was mit diesem zürnenden, sadistischen Gott zu tun hat. Und dann haben wir Platz für ein kleines Supplement, um das es heute gehen soll, nämlich um diesen wahnsinnigen, vor Liebe wahnsinnigen Gott, der sich selbst weggibt, der sich erniedrigt, um so mit uns Menschen zusammen sein zu können, der auf den Menschen zugeht. Und jetzt müssen wir uns mal fragen, ja, aber wie kann das sein? Also wie kommen Menschen überhaupt auf diese Idee? Weil es ist ja eine total verrückte Idee, zu sagen, dass das, was wir in der Religion als Menschen tun sollen, eigentlich das ist, was Gott tut. Und wir müssen uns das eigentlich nur gefallen lassen und das genießen und das in einem solchen Sinne dann annehmen und uns dran freuen. Also quasi Gott wird zu demjenigen, der schenkt, und der Mensch ist der Beschenkte, oder?
Ja.
Das ist ja eigentlich eine Verrücktheit. Wie kommt man dazu?
Das ist eine Umkehrung dessen, eben was man auch unter Religion immer verstanden hat. Der Mensch beschenkt Gott, beschwichtigt Gott, und hier werden die Verhältnisse, einmal mehr werden die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Ja.
Genau. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor. Also Jesus wird gekreuzigt, und da kommt keiner, der ihn vom Kreuz holt, keiner, der ihn rettet. Ist man schon mal sehr unsicher, ob das vielleicht einfach ein Scharlatan, ein Lügner war, einer, der mindestens gescheitert ist, muss er sein. Und dann kommen schreckliche Tage der Niederlage. Die Jüngerinnen und Jünger sitzen zusammen, sie sind traurig. Sie sind traurig, dass sie diesen Menschen verloren haben, aber vielleicht sind sie auch wirklich enttäuscht, entsetzt und fürchten sich vielleicht auch, weil alles, woran sie diese letzten Jahre gehängt haben, das ist jetzt eine Illusion. Das hat sich jetzt einfach als Illusion entpuppt.
Ja, man kann sogar zugespitzt sagen, der Spott der Hinrichter der römischen Soldaten an dem vermeintlichen König der Juden war berechtigt. Ja.
Genau. Und dann gibt's aber solche, die ihn nicht aufgegeben haben. Das sind die Frauen, die zum Grab gehen. Und dort finden sie ihn nicht. Sie finden nur das leere Grab und den Hinweis, dass dieser Gerechte wieder lebt. Und da ist das große Wunder der Auferstehung, das, was alles durcheinander wirbelt, was alles auf den Kopf stellt von dem, was sie gekannt haben. Und vielleicht ist das ein Moment, wo sie sich sagen, vielleicht war das doch der König, vielleicht ist das doch der Auserwählte, vielleicht war unsere Hoffnung nicht umsonst. Und jetzt kommt aber die große Frage, ja, aber wenn das so ist, warum wurde der ans Kreuz gehängt? Das ist ja ein Riesenproblem. Also wozu das Kreuz? Wenn der wirklich der König ist, wenn der wirklich der Retter der Welt ist, was soll das, dass der am Kreuz hängt? Und als Menschen, die im Judentum, in der hebräischen Bibel wohnen und leben und denken, war für sie natürlich sehr naheliegend, darin nach Lösungen zu suchen.
Ja. Ja.
Und sie haben ganz verschiedene Lösungsansätze gefunden. Den einen, das ist so ein Bekannter zu dieser Zeit, das war so die Idee, ja, Jesus ist der König, das ist der neue Davidsohn. Finden wir ja auch in Evangelien, dass eine Mega-Genealogie, also Abfolge von Geburten, konstruiert wird, die am Schluss zeigt, dass Jesus eigentlich direkt vom König David abstammt.
Ja, um zu zeigen, er ist quasi eine neue Art des Königs, eben als, das stimmt ja auch überein mit der Reich Gottes Verkündigung von Jesus selber, dass er quasi sich auch in gewisser Weise eben als König eines neuen Gottesreiches verstanden hat. Die Frage ist da natürlich, warum hat er sterben müssen?
Genau.
Also König hätte
er
auch so sein können.
Der König erklärt noch nicht alles, oder? Ja. Und dann kann man sagen, ja, versuchen wir es mal mit dem Propheten, weil also Propheten ging es manchmal auch schlecht. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land, lesen wir. Das ist ja logisch, dass diejenigen, die die Wahrheit sagen, die aus der Wahrheit kommen, verfolgt werden. Das kennen wir doch aus der eigenen Geschichte. Ging es nicht auch unseren großen und kleinen Propheten schon so? Das ist ein nächster Versuch. Und trotzdem muss man sich dann wiederum fragen, ja, schon, aber warum wurde er dann auferweckt? Das wäre dann nicht nötig. Also er hätte ja dann seinen Job gemacht, er wäre seine Message losgeworden, aber warum wurde er auferweckt? Und sie suchen weiter und sie kommen auf ein nächstes Motiv. Also ganz so stelle ich mir das einfach vor.
Ja, ja, ja.
Und landen dann irgendwann bei der Figur des Priesters.
Vielleicht kann man sagen noch, um diese Brücke noch zu schlagen, Jesus wird ja der Christus genannt, der Messias, der Gesalbte. Und diese drei Ämter, die wir jetzt genannt haben, das sind eben nach der Tora die drei Funktionsträger gewesen, die tatsächlich gesalbt wurden bei ihrer Amtseinsetzung. Also Könige wurden mit Salböl übergossen bei der Intronisierung. Hohe Priester und Priester wurden gesalbt bei der Amtseinsetzung und Propheten auch haben teilweise ihre Nachfolger gesalbt als Zeichen der Geistbefähigung, als Zeichen der besonderen Beauftragung. Und das kumuliert sich dann quasi in Jesus als dem ultimativen Gesalbten, dem Messias, dem Christus, ja. Oder Christus als Übersetzung des Gesalbten, ja.
Genau. Und der Priester, der bietet jetzt einen guten Schlüssel, um zu erklären, warum das Kreuz einen Sinn hat, warum das nicht einfach ein blödes Missgeschick der Weltgeschichte ist, sondern warum das eigentlich passieren musste. Als Vorlage dazu dient das jüdische Versöhnungsfest. Und dieses jüdische Versöhnungsfest lebt ja davon, dass Opfer dargebracht werden. Und der Verfasser des Hebräerbriefs, der sich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzt, der hat diese Einsicht und diese Idee, dass er sagt, naja, das ist ja gar nicht das, was Gott eigentlich von uns will. Der will ja gar nicht, dass wir da Tiere anschleppen und die opfern. Gell? Wahrscheinlich auch in der Zeit, wo das nicht mehr möglich war, weil der Tempel zerstört war, ja. Damals schon. Also das sind jetzt einige Jahrzehnte nach dem Tod von Jesus. Ja. Also opfern war nicht mehr möglich. Und jetzt kommt die Idee, wie verstehen wir das Amt des Priesters eigentlich neu? Wie verstehen wir das? Und dann das jüdische Versöhnungsfest mit diesen ganzen Opferwesen, die Menschen da bringen, wird neu interpretiert. Und es geht jetzt eigentlich um die Einsicht, dass Gott nicht will, dass wir etwas an unserer Stelle ihm geben, und ihm quasi beschwichtigen, also dieses klassische Religionsbild, das wir hatten, also Gott beschwichtigen, Gott beruhigen über Opfergaben, sondern eigentlich ist Gottes Anspruch größer. Dieser verrückte Liebende, der will uns selbst ganz mit Haut und Haaren. Mhm. Das ist die Idee.
Ja.
Aber was hat das jetzt mit einem Priester zu tun? Weil das liegt ja noch gar nicht auf der Hand, weil der Priester ist ja derjenige, der Tiere opfert. Zum Beispiel.
Genau, und das ist ja ein Vorgang, der wird im Buch Levitikus, im dritten Buch Mose, wird das ja ausführlich beschrieben, auf vielen Kapiteln, auch in Bezug auf unterschiedliche jüdische Feste, auf unterschiedliche Tatbestände, die dann verschiedene Opfer erfordern und so weiter. Und da wird der Vorgang auch beschrieben, wie der hohe Priester seine Hand auf ein Opfertier, auf einen Sündenbock legt und quasi die Schuld des Volkes bekennt und dieser Sündenbock dann als Sinnbild für das schuldige Volk geopfert wird oder geschickt werden und ihrem Schicksal quasi anheimgegeben werden. Und das sind so Denkfiguren, die zum Ausdruck bringen, diese Idee, dass ein unschuldiges Tieropfer dargebracht wird und diesem Tier werden quasi die Schulden der Menschen aufgeladen und es kommt zum Tode, damit Menschen von dieser Schuld befreit werden können. Und der entscheidende Kniff jetzt natürlich und die Interpretationsleistung des Neuen Testaments, des Hebräerbriefs auch, ist, dass hier einerseits Jesus als der hohe Priester bezeichnet wird, der Zutritt hat zum Allerheiligen, Zutritt zur Gegenwart Gottes und da aber nicht mit dem Blut eines Opfertieres, ankommt, sondern sein eigenes Blut vergießt. Also es ist quasi die, man kann auch sagen, die Metapher bricht an dieser Stelle auch irgendwie zusammen, weil Jesus in Personalunion Hohepriester und Opfertier selber ist. Also
ja, aber die Idee des Verfassers des Hebräerbriefs, oder, die geht ja etwa so, dass er sagt, naja, das ist ja gar nicht das, was Gott wollte, diese Opfertiere und diese Sündenböcke und all das, das ist nicht das, was Gott gefällt, sondern Gott will uns ganz. Und was könnten wir Gott geben an der Stelle von uns selbst? Ja, ja, nichts gibt es, was wir ihm geben könnten. Und deswegen ist dieser Jesus Christus der wahre hohe Priester, weil er derjenige Priester ist, der sich auch gleich selbst gibt.
Ja.
Also indem er sich selbst gibt, erfüllt er, was kein Mensch erfüllen kann, mit einem Opfertier oder mit einem Versuch zu entsprechen.
Mhm.
Und jetzt müssen wir aufpassen, oder? Das ist jetzt gerade nicht so, dass Gott irgendein Problem hat und rachdürstig nach Vergeltung, ja, schreit, sondern das ist jetzt so, dass aus der Freiheit dieses Hohepriesters der Entschluss kommt, ich gebe mich selbst ganz hin. Radikal. Mhm. Also ich gebe mich Gott. Ich meine, das kommt dann in den Evangelien ja auch vor, in diesem Gebet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Ja.
Also diese völlige Hingabe, mit der Jesus als Hohepriester Gott begegnet.
Ja, aber vielleicht musst du das noch etwas klarer abgrenzen, weil man ja jetzt von dieser Ausgangslage durchaus auch zurückrutschen könnte in genau diese Vulgärform, die wir anfangs ausschließen wollte. Eben, man könnte jetzt sagen, ja, da haben wir es ja, der hohe Priester Jesus nimmt quasi die Schuld der Menschen auf sich und bringt das Opfer, das Gott fordert, um den Menschen von der Schuld freizusprechen. Also hat Gott quasi tatsächlich das Blut seines Sohnes sehen müssen, um uns vergeben zu können.
Das wäre jetzt natürlich eigentlich wieder ganz, ganz nahe bei dieser trivialen Form von Anselm. Wenn man sagen würde, ja, Gott braucht zwar ein Opfer, aber er bastelt das quasi selbst, indem er sich einen menschlichen Körper macht, den er dann wie eine Marionette dirigieren kann, ans Kreuz hängen, sterben lassen kann, um dadurch befriedigt zu sein. Aber ich glaube wirklich, darin geht diese Geschichte nicht auf. Weil das, was Gott tut, also das, was Christus tut, müsste man sagen, als dieser hohe Priester, ist ja nicht, dass er sich jetzt quasi einfach so darbietet, wie ein Opferlamm dargeboten wird, also quasi nicht um Gott zu beschwichtigen, sondern der kommt in diese Welt, um Gottes Reich in diese Welt zu bringen. Mhm. Also mit ihm kommt Gottes Reich in diese Welt und dieses Reich trifft ja nicht auf ein leeres Blatt Papier, wo nichts ist, sondern Gottes Reich, das mit Jesus anbricht, trifft auf Machtstrukturen, auf Verhältnisse, die Menschen geschaffen haben. Und diese Verhältnisse wirken so, dass es in letzter Konsequenz dazu führt, dass diese Machtstrukturen das nicht ertragen und ausmerzen wollen und ihn ans Kreuz hängen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich der Mechanismus, dass der jetzt geopfert wird und der, dessen Reich jetzt eigentlich untergehen müsste, kommt genau in dieser Opferung und in diesem Tod zu vollem Leben und zu voller Größe und zu ganzer Kraft. Das wäre der große Unterschied, finde ich jetzt, gegenüber dieser Idee, dass sich Gott selbst irgendwie beschwichtigen muss. Also Gott tut das nicht, um sich zu beschwichtigen, sondern Gott tut das, um sein Reich in die Welt zu bringen.
Ja, und also vielleicht ist das ein entscheidender Punkt, den man auch nochmal stark machen muss, dass ein Gott der Mensch wird und unter die Menschen kommt und wie du das gesagt hast, mitten auch in die zerbrochenen, ungerechten, machthungrigen, durchsetzungsgelüstigen Systeme unserer Welt eintritt und der dort eigentlich als barmherziger, gerechter, liebender Mensch unter Menschen lebt, dass der, man könnte auch sagen, dass sich diese ungerechten Systeme und diese Machtstrukturen an Jesus austoben, an diesem Gottessohn austoben und ihn zu Tode bringen. Ich habe das ja gerne verglichen so mit einem Vorgang eben, der den Gottessohn zuerst einmal aufreibt. Das ist ja eigentlich die Passionsgeschichte, ist die Geschichte eines Menschen, eines Predigers und Rabbis und Wandergelehrten, der aufgerieben wird in den religiösen und politischen Systemen seiner Zeit. Der wird hin und her geschoben zwischen den römischen Würdeträgern und den religiösen Würdeträgern. Eine ungerechte Anklage häuft sich auf die andere. Alle möglichen niederen Motive von Rachsucht über Angst um den eigenen Machterhalt und so weiter kommen zusammen und schlussendlich führen sie zur Hinrichtung des Unschuldigen. Und jetzt ist der springende Punkt in der Auferstehung, dass Gott quasi diese kranken, lebensfeindlichen Systeme in sich aufnimmt und von innen heraus aufsprengt oder entmächtigt. Oder so.
Ja, dann jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen Ordnung reinbringen. Angefangen haben wir ja mit dem König, dem Priester und dem Propheten, und das sind alles Figuren, die in der damaligen Zeit nahe lagen, die zur Verfügung standen, um das zu interpretieren, was da passiert. Ja. Und wenn wir uns jetzt heute fragen, ja, aber worin liegt eigentlich die Notwendigkeit des Kreuzes, dann müssen wir vielleicht da eine Übersetzungsleistung machen. Und genau das hast du ja jetzt angefangen, also indem wir mal sagen, na ja, es ist ja nicht so, dass Jesus einfach in die Welt kommt und er ist jetzt ein besonders liebenswürdiger, freundlicher, gerechter Mensch, und das ertragen die anderen Menschen gar nicht, deswegen hat er viele Haters und wird dann ans Kreuz genagelt. Das wäre ja viel zu trivial. Ja. Also das ist nicht die Story, um die es geht. Sondern wenn wir diesen ganzen Spannungsbogen der Geschichte, die wir jetzt erzählt haben, ernst nehmen, dann geht es darum, dass Jesus in die Welt kommt und mit ihm kommt das Reich Gottes in die Welt.
Ja.
Und das Reich Gottes kollidiert mit unserer Wirklichkeit, mit unserer Machtstruktur. Und er ist dann quasi der Sündenbock. Er ist dann eigentlich das Opferlamm für dieses Reich Gottes, das da geschlachtet wird. Aber es wird nicht dieses Opferlamm geschlachtet, um Gott irgendwie einen angenehmen Bratenduft in die Nase zu zaubern und ihn zu beschwichtigen, damit er uns nicht auslöschen muss, sondern der opfert sich für die Idee des Reiches Gottes. Der opfert sich für die Wirklichkeit des ja. Reiches Gottes, das mit ihm anbricht. Und die Auferstehung, das ist genau der entscheidende Punkt. Die Auferstehung sagt dann eben nicht nur, ja, dieser Mensch war aber gerecht, es war unfair, dass ihr den gekreuzigt habt, sondern die Auferstehung ist das Zeichen dafür, dass das Reich Gottes sich nicht aufhalten lassen wird und dass das Reich Gottes für uns alle die Wirklichkeit sein kann.
Ja, dass es eben wirklich, dass es real ist, dass es nicht ein Hirngespinst war und nicht ein Scheitern, sondern dass hier tatsächlich eine neue Realität eingebrochen ist, in die nachher die Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger auch eingetreten sind. Also das haben die ja für sich in Anspruch genommen. Für sie war das nicht nur insofern hoffnungsvoll, als sie jetzt ihren Glauben an Jesus Christus aufrechterhalten konnten und sagen konnten, doch, der war wirklich was Besonderes, sondern indem ihnen selbst eine ganz neue Art und Weise des Lebens zugespielt oder eröffnet wurde. Und vielleicht müssen wir in der nächsten Folge das ein bisschen vertiefen noch.
Das können wir sehr gerne tun, oder? Einfach schon mal ein erster kleiner Vorgeschmack darauf. Weil das scheint mir schon wichtig zu sein. Wenn wir an Kreuz und Auferstehung christlicherseits denken, sind wir immer ganz rasch bei Hoffnungsbildern, die unser Leben nach dem Tod als Individuen betreffen. Das kommt sofort. Also gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, weil Jesus wurde auferweckt und wenn er auferweckt worden ist, können auch wir auferweckt werden, quasi sowas. Aber ich glaube, das ganz Entscheidende, worum es ja eigentlich dann in den Evangelien geht, wenn von Auferstehung die Rede ist, ist dieser Ruf nach Nachfolge.
Ja.
Hey, der wurde auferweckt, der ist schon wieder unterwegs, geh zu ihm, folgt ihm nach. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der ist doch schon wieder dran. Und ihr mit ihm. Und diese ganze Idee der Auferstehung, der Hoffnung, die die Auferstehung für den Menschen hat, liegt nicht in irgendeiner individuellen Verheißung, dass du von jetzt an in Watte gepackt bist und unsterblich bist, sondern diese Hoffnung besteht darin, dass du Teil sein kannst von Gottes Reich, das kommen wird, und schon jetzt diese Hoffnung haben kannst auf dieses Reich Gottes, indem es eben kein Tod mehr gibt, indem die Tränen abgewischt werden, indem die Armen reich sind, indem alles auf den Kopf gestellt wird, bis es wieder in Ordnung ist.
Ja, und das ist aber das, was ich dachte, das müssten wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen vertiefen, dass eben die Jesus-Bewegung davon ausgegangen ist, dass das, was hier im Leben und Sterben und in der Auferstehung von Jesus passiert ist, dass es nicht nur ihnen irgendwie eine neue Zukunftsaussicht eröffnet oder sie ihnen das Ticket ins richtige Team gibt und das Versprechen des Himmels eröffnet, sondern dass es ihre aktuelle Lebensrealität auf den Kopf gestellt hat und ihr eigenes Leben auch transformiert hat, dass es auch wirklich Auswirkungen hatte auf die ganze Art und Weise, wie sie ihr Leben verstanden haben, wie sie ihr Leben geführt haben. Das hat irgendwo Energien und Kräfte freigesetzt in ihnen, die sogar wahrgenommen wurden von den Zeitgenossen damals im Römischen Reich, die diese aufbrechende Jesusbewegung beobachten und sagt, Leute, was ist mit denen los? Die kümmern sich selbst um unsere Armen, die kaufen unsere Sklaven frei. Da ist irgendwie, also mit denen stimmt irgendwas nicht. Also da ist irgendwie eine neue Dimension der auch der Barmherzigkeit und der Menschenliebe aufgebrochen, die sich selbst Zeitgenossen nicht erklären konnten. Ja.
Ja, dazu nächstes Mal unter dem Titel Wozu das Kreuz, das christliche Leben.
Sehr gut. Also,
yo, hey, bis dann, und wir freuen uns wirklich über diese zahlreichen Rückmeldungen und Anregungen, und wir sind ein bisschen im Verzug, aber wir werden das alles beantworten, versprochen, weil ihr helft uns, das wirklich besser zu machen und auch besser zu verstehen und auch zu merken, wo wir klarer werden müssen. Also vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch nehmt. Hört ja nicht damit auf, das freut uns und das hilft uns. Eine gute Zeit, und vielleicht mögt ihr ja auch zu dieser Folge was schreiben. Tschüss zusammen.
Tschüss. RevLab.